Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Die Ankunft der Slawenapostel Kirill und Method im damaligen Großmährischen Reich jährt sich in diesem Jahr zum 1150. Male. Entsprechend groß und umfangreich sind die Feierlichkeiten, die dazu in Tschechien begangen werden. Welche besonderen Veranstaltungen dabei dieser Tage bis zum Höhepunkt am 5. Juli auf dem Programm stehen, sagen wir Ihnen in circa einer Viertelstunde in unserem Kultursalon. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Es gibt einen Namen, der für Tschechen als Symbol der Kollaboration mit den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkriegs gilt: Emanuel Moravec. Als Minister der Protektoratregierung unterstützte er die Nazis. Selbst zu Ende des Krieges rieb er seine tschechischen Landsleute noch dazu auf, mit den Deutschen zu kooperieren. Dabei hatte Moravec noch 1938 offen das Münchner Abkommen über die Abtretung der Sudetengebiete an Deutschland abgelehnt. Jakub Šiška erklärt Ihnen in den folgenden Minuten unserer Sendung, wie es zu dem Meinungswandel bei dem tschechischen Oberst kam. Sie hören eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Prag am 5. Mai 1945. In der Stadt bricht der Aufstand gegen die deutschen Besatzer los. Auf der Kleinseite fährt ein Wagen eilig aufwärts in Richtung Hradčin. In einer Kurve hält er jedoch plötzlich an. Ob das Auto einen Defekt hatte oder das Benzin ausgegangen war, ist bis heute unklar. Jedenfalls steigt der Fahrer aus, um die Ursache festzustellen. Da ertönt ein Schuss. Der Passagier auf dem Hintersitz hat sich umgebracht. So beendete Emanuel Moravec sein Leben. Hätte der damals 52-Jährige dies nicht gemacht, wäre er sicher schon bald am Galgen gehangen, denn die Vergeltungsaktionen gegen Nazis und ihre Kollaborateure hatten bereits begonnen. Und Moravec wäre als Symbol von Verrat und Kollaboration sicher als einer der Ersten an der Reihe gewesen. Seine Karriere fing er jedoch ganz anders an. Während des Ersten Weltkriegs schloss er sich den tschechoslowakischen Legionen an und stieg in den Offiziersrang auf. In Russland heiratete er seine erste Ehefrau und kehrte mit ihr 1920 in die Tschechoslowakei zurück. Der Historiker Ondřej Houska schildert den weiteren Karrierenweg.
Moravec trat in die tschechoslowakische Armee ein. An der Militärhochschule in Prag durfte er dann seine Ausbildung abschließen und dort unterrichtete er ab 1931 auch als Professor für Militärgeschichte. Schrittweise arbeitete er sich bis zum Oberst hoch und gehörte zum erlesenen Kreis tschechoslowakischer Offiziere. Darüber hinaus war er auch als Publizist tätig. Seine Artikel wurden vor allem in der Lidové noviny veröffentlicht. Dieses Blatt identifizierte sich mit der damaligen politischen Orientierung, wie sie vor allem von Präsident Tomáš G. Masaryk geprägt wurde. Emanuel Moravec hielt Masaryk und teilweise auch Außenminister Edvard Beneš für große Persönlichkeiten. Beim Begräbnis von Masaryk im Jahr 1937 leitete er den Trauerumzug durch Prag und hielt die Ehrenwache am Sarg des verstorbenen Präsidenten. In der Volkszeitung präsentierte und begründete Moravec die tschechoslowakische Militärdoktrin. Nach Hitlers Machtergreifung warnte er vor der drohenden Gefahr und dachte über Abwehrmöglichkeiten gegen Deutschland nach.
Die Militärdoktrin in der ersten tschechoslowakischen Republik beruhte vor allem auf einem Bündnis mit Frankreich und teilweise auch mit Jugoslawien und Rumänien. Moravec stimmte damit zwar grundsätzlich überein, in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre forderte er jedoch immer lauter, das Bündnis zu erweitern. Hauptsächlich Italien, Ungarn und Polen hielt er für mögliche Partnerländer. In gewisser Weise zeugt die Wahl dieser drei Staaten bereits von Moravecs Affinität zu autoritären Regimen. Er bewunderte ihre scheinbare Handlungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft. Aus demselben Grund äußerte er auch Sympathien für Stalin. Nur Hitler-Deutschland sah er damals noch als Feind Nummer eins. Ende September 1938 wird die Tschechoslowakei dann durch das Münchner Abkommen gezwungen, die Sudetengebiete an Deutschland abzugeben. Dies verursacht bei Morawetz eine tiefe Sinnkrise, wie Historiker Houska erläutert.
Kurz vor der Unterzeichnung des Münchner Abkommens erklärte die tschechoslowakische Regierung die Mobilmachung. Emanuel Morawetz wurde zunächst in die ostslowakische Stadt Košice und später nach Znojmo in Südmähren abkommandiert. Die mögliche Front in Südmähren galt damals als die gefährlichste. Gerade dort erwartete man den Hauptangriff der Nazis. An der Grenze zu dem kurz zuvor von den Deutschen besetzten Österreich wurde indes keine Festungslinie gebaut. Morawetz war ohne Zweifel bereit, dort sein Leben für die Tschechoslowakei zu opfern. Dass die Regierung in Prag aber das Münchner Abkommen akzeptierte, war für ihn ein wahrer Schock. Er versuchte, andere Offiziere und Politiker davon zu überzeugen, dass man gegen Deutschland kämpfen müsse. Er fuhr sogar persönlich zu Präsident Beneš nach Prag, um ihm dieses Anliegen zu vermitteln. Das gemeinsame Gespräch brachte jedoch keinen Erfolg und Morawetz kehrte enttäuscht zurück zu seiner Einheit.
Am 5. Oktober 1938 erschien ein nächster Artikel von Emanuel Morawetz in der Volkszeitung. Sein Titel lautete »Die Abrechnung und was weiter?« Die Leser, denen die früheren Standpunkte des Autors bekannt waren, müssen sich verwundert oder entsetzt die Augen gerieben haben. Morawetz hatte seine bisherige Meinung vollständig aufgegeben und Hitlers Ideologie übernommen. Die Zwischenkriegszeit bezeichnete er als seinen Irrtum und er zog aus den jüngsten Ereignissen einen schockierenden Schluss. Wenn nicht gegen die Deutschen, dann mit ihnen. Frei übersetzt schrieb er über das Münchner Abkommen.
Es ist als ein beispielloser Verrat bezeichnet worden, den unsere Verbündeten an unserem Staat begangen hätten. Lassen Sie uns das umgekehrt sagen. Die Geschichte kennt keine vergleichbar naive Politik, wie wir sie 20 Jahre lang geführt haben. Wir haben uns die Welt und die Staaten darin entweder als Engelchen oder als Verkörperung des Bösen vorgestellt. Das war schön, aber teuer, unpraktisch und schließlich katastrophal. Wir sollten uns nicht scheuen, Fehler als Fehler zu bezeichnen, sonst begehen wir erneut Irrtümer und landen in der Katastrophe. Unsere Politiker müssen ein gutes Verhältnis zu Deutschland aufbauen. Nehmen wir uns ein Beispiel daran, was die Deutschen 20 Jahre nach der für sie schrecklichen Demütigung von 1918 geschafft haben.
Es blieb jedoch nicht bei den journalistischen Überlegungen. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag im März 1939 und der Errichtung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren boten die Nazis Morawetz die Zusammenarbeit an. Er schlug ein. Und als 1941 mit Reinhard Heydrich, einer der am meisten gefürchteten Männer des Dritten Reiches, nach Prag kam, besuchte ihn Morawetz persönlich. Er schwor dem stellvertretenden Reichsprotektor und dem Dritten Reich seine Treue. Als Belohnung erhielt er den Posten des Kulturministers und Leiters des Kuratoriums für Jugenderziehung in der Protektoratsregierung. Gerade in diesen Funktionen entwickelte er dann direkte Kollaboration mit den Nazis. Er war praktisch das einflussreichste Mitglied der Regierung in Prag. Andere Minister fürchteten ihn. Morawetz verbarg auch nicht seine Ambitionen, den alten und kranken Staatspräsidenten Emil Hácha nach dessen bevorstehenden Tod abzulösen. Die Deutschen ermöglichten dem Kulturminister, regelmäßig im Protektoratsrundfunk zu sprechen, was er mit allem Elan ausnützte. Auch nachdem Heydrich durch tschechoslowakische Attentäter am 27. Mai 1942 ermordet worden war. Morawetz warf dies seinen Landsleuten und der tschechoslowakischen Exilregierung von Edward Beneš in London bei einer Radioansprache vor.
Lidé český, co je plat na práce všech poctivých Čechů, když skupina zločinců a bláznů to...
Tschechisches Volk, welchen Wert hat die alltägliche Arbeit aller ehrlichen Tschechen, wenn eine Gruppe von Verbrechern und Verrückten alles innerhalb eines einzigen Augenblicks in Ruinen verwandelt? Hätte das tschechische Volk seine Verpflichtungen an das Großdeutsche Reich erfüllt, gäbe es keine Verhaftungen und Strafen. Das Deutsche Reich kann sich jedoch nicht gefallen lassen, dass die Tschechen, denen der Führer die Autonomie gewährt hat, sich mit seinen Feinden verbinden. Es ist klar geworden, dass jeder, der für die Taten gegen das Reich verurteilt wurde, auch schuldig war. Allen, die aus England die Tschechen gegen das Reich aufwiegeln, geht es nur darum, wie viel Geld sie von England bekommen. Herr Benesch und sein Gesindel müssen doch damit rechnen, dass England den Krieg verliert. Daher brauchen sie viel Geld, um irgendwo am anderen Ende der Welt dann leben zu können und nichts arbeiten zu müssen.
Die Tschechen hörten täglich im Rundfunk die Namen jener, die wegen ihrer angeblichen Zustimmung zum Attentat von den Deutschen hingerichtet wurden. Seine Landsleute mussten Morawetz daher aus tiefster Seele gehasst haben. Auch die tschechoslowakische Exilregierung in London war über Morawetz beunruhigt, denn sein Verhalten schädigte den Ruf der Tschechen im Ausland. Sie plante sogar einen Anschlag auf Morawetz. Die Fallschirmjäger, die dazu im Protektorat ausgesetzt wurden, konnte jedoch die Gestapo aufspüren und erschießen. Morawetz hielt den Nazis daher bis zum Ende des Krieges fanatische Treue. Beim Ausbruch des Prager Aufstands am 5. Mai 1945 rechneten die deutschen Besatzer sogar damit, dass Morawetz die Situation durch eine Radioansprache beruhigen könnte. Da das Rundfunkgebäude in Prag inzwischen von Aufständischen besetzt war, sollte die Ansprache von einem provisorischen Studio im mittelböhmischen Mělník ausgestrahlt werden. Doch auf Morawetz wurde dort vergeblich gewartet.
Soweit also unser heutiger Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Unsere aktuelle Lektion ist diesmal buchstäblich sehr energiegeladen. Doch hören Sie selbst. Durch die Lektion begleiten Sie wie immer Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Die Energie im Deutschen und
Energie
im Tschechischen klingen ähnlich, doch die Vorstellungen über die Energiepolitik
Energetická politika
sind in beiden Ländern unterschiedlich. Fossile Energie, Atomkraft oder erneuerbare Energiequellen? Auf diese Frage lässt sich nur schwer eine gemeinsame Antwort finden. Im heutigen Sprachkurs bringen wir ein paar Vokabeln dazu. Fossile Energie,
fossilní energie,
wird gewonnen aus fossilen Brennstoffen,
fossilní paliva.
Das sind vor allem Steinkohle, auf Tschechisch allerdings Schwarzkohle,
černé uhlí,
Braunkohle,
hnědé uhlí,
Torf,
rašelina,
Erdgas,
zemní plyn
und Erdöl,
ropa.
Besonders heftige Debatten werden geführt um die Erzeugung und Nutzung von Kernenergie,
jaderná energie,
bzw. Atomenergie,
atomová energie.
Die Energie wird in diesem Fall mittels Kernreaktion,
jaderná reakce,
erzeugt, also durch eine Spaltung des Atomkerns,
štěpení atomového jádra.
Als erneuerbare Energiequellen,
obnovitelné zdroje energie,
oder alternative Energiequellen,
alternativní zdroje energie,
werden Energieträger bezeichnet, die im Rahmen des menschlichen Zeithorizonts praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell erneuern. Zu ihnen zählen unter anderem Wasserkraft,
vodní energie,
Windenergie,
větrná energie,
Sonnenstrahlung,
sluneční záření,
Erdwärme,
geothermální energie
und Biomasse,
Biomasa.
Energieeinsparung,
šetření energie,
bezeichnet alle Maßnahmen, die den Energieverbrauch,
spotřeba energie,
senken. Das Gegenteil davon ist die Verschwendung von Energie.
Plýtvání energie.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, bei dem Sie einige Begriffe aus dem Bereich der Energiewirtschaft kennengelernt haben. Kommen wir nun aber zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. In wenigen Wochen nähert sich die Ankunft der Slawenapostel Kirill und Metod in Mähren zum 1150. Mal. Dieser Jahrestag wird hierzulande ausgiebig gefeiert. Das ganze Jahr über finden Fachkonferenzen, Vorträge und Ausstellungen statt, aber ebenso Theatervorstellungen, Konzerte, Workshops für Schulkinder, feierliche Gottesdienste und Pilgerfahrten. Auch die UNESCO hat 2013 daher zum Jubiläumsjahr ausgerufen. Den Auftakt zu den Feiern gab der tschechische Premier Petr Nečas bereits im Mai 2012 bei seiner Vatikanvisite. Im nun folgenden Kultursalon stellt Ihnen Jitka Mahatková einige der interessantesten Veranstaltungen zum Jubiläum vor.
Das erste Staatsgebilde auf tschechischem Boden und auch das erste im slawischen Teil Europas war das sogenannte Großmähren oder auch Großmährische Reich. Im 9. Jahrhundert umfasste es außer dem Gebiet des heutigen Mährens auch Teile Böhmens, Westungarns, Schlesiens und der Slowakei. Die in diesem Raum angesiedelte slawische Bevölkerung galt aus christlicher Sicht als heidnisch. Ihre Sprache ist in keiner schriftlichen Urkunde belegt worden. Einer der Herrscher, Fürst Rostislav, wollte seine Stellung und die seines Landes gegenüber der zunehmenden Expansion des Ostfrankenreiches stärken. Deswegen bat er den byzantinischen Kaiser Michael III. Um Hilfe. Dieser entsandte im Jahr 863 die aus dem griechischen Thessaloniki stammenden Brüder und Gelehrten Kirill und Metod zur Mission nach Großmähren. Mit ihrer Übersetzung von 4 Evangelien und mehreren liturgischen sowie rechtlichen Texten aus dem Griechischen in das sogenannte Altkirchenslawisch wurde ein bedeutendes Kapitel der tschechischen Geschichte eröffnet. Zum Jubiläum 1150 Jahre nach der Ankunft von Kirill und Metod in Mähren soll vor allem daran erinnert werden, dass die Mission weitreichende kulturelle und gesellschaftliche Folge hatte. Sie half nicht zuletzt bei der Prägung einer eigenen tschechischen Identität. Eines der größten Projekte zur Feier wird vom Mährischen Landesmuseum Brünn gestaltet. Es sind insgesamt 4 Ausstellungen. Sie sollen einen Einblick in das Leben der beiden Slawenapostel sowie des damaligen frühchristlichen Landes geben. Gezeigt werden unter anderem historische und archäologische Objekte, die in den vergangenen 50 Jahren bei Ausgrabungen entdeckt wurden. Die beiden Missionare und ihre Schüler waren auf einem sehr ausgedehnten Territorium tätig, wie in einer Fotoausstellung dokumentiert ist. Auf 80 großformatigen Aufnahmen sind sakrale Baudenkmäler aus der Zeit abgebildet, die in Mähren, Bulgarien, Mazedonien, Rumänien und Serbien stehen. Aber auch der größere Kontext wird dargestellt. So reicht der Einfluss der Slawenapostel in Tschechien und weiteren Ländern bis in die Musik, Literatur, Malerei, ins Theater und die Volkskunst. Über ein Jahr lang wurde auch in Olmütz eine Jubiläumsausstellung vorbereitet. Simona Jemalkova ist Kuratorin der Schau.
Ursprünglich wollten wir nur alte Kunst vorstellen, doch nach und nach reifte bei uns die Überzeugung, dass es viel wichtiger ist zu zeigen, wie die Tradition von Kirill und Metod bis heute lebendig ist und auch in der modernen bildenden Kunst ihre Resonanz findet. Das war der Grund, warum wir auch Werke zeitgenössischer Künstler in unsere Ausstellung einbezogen haben. Das jüngste Exponat, das für mich persönlich sozusagen eine Herzenssache ist, entstand Anfang 2013. Es ist ein höchst abstraktes Standbild der Apostel Kirill und Metod von Pavel Hřebíček. Wegen seiner Vieldeutigkeit zieht es die Besucher in Bann und weckt überwiegend positive Emotionen.
Die Ausstellung ist im Erzdiözese-Museum Olme zu sehen. Sie nennt sich Zwischen Ost und West, die heiligen Kirill und Metod in der Kultur der böhmischen Länder. Gezeigt werden rund 60 Exponate aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Kunsthandwerk. Eines wurde zum allerersten Mal für eine Ausstellung verliehen. Simona Jemalková.
Es ist eine Leihgabe aus der Basilika von Velehrad und handelt sich um das Gemälde mit dem Namen »Für die Slawen«. Das Bild haben polnische Pilger und ihnen auch sein Autor und einer der bedeutendsten polnischen Maler des 19. Jahrhunderts, Jan Matejko, im Jahr 1885 in den mährischen Wallfahrtsort gebracht. Zuvor war es von Papst Leo XIII. Anlässlich der Kyrill Method Millenniumsfeier geweiht worden.
Zu einem Besuch lädt auch das Olmützer Heimatmuseum. Es präsentiert archäologische Funde aus der Zeit zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert. Eine weitere Kollektion zeigt wiederum Münzen, Medaillen und Orden aus den letzten 3 Jahrhunderten, auf denen Kirill und Method abgebildet sind. Auf einen Kult rund um die Heiligen verweisen auch alte Handschriften und Drucke aus dem Fundus der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olmütz. Die Ausstellungen aus Brünn und Olmütz sollen im Herbst dann auch in Prag gezeigt werden. Auch die mährische UNESCO-Stadt Kremsier plant eine große Veranstaltung zum Kirill und Method-Jahr. Sie heißt Tage der slawischen Kultur und Bildung und soll an wichtige Aspekte der byzantinischen Mission erinnern. Geistiger Vater dieser Veranstaltungstage ist Jiří Králík, der Leiter des Kulturhauses in Kremsier. Er ließ sich paradoxerweise dadurch inspirieren, dass die frühere traditionelle kulturelle Zusammenarbeit der slawischen Länder mittlerweile nachgelassen hat.
Meines Erachtens ist es die Tschechische Republik, die nur wenig mit den anderen slawischen Ländern kommuniziert. Nach der politischen Wende von 1989 hat sich unser Land logischerweise dem Westen gegenüber wieder geöffnet. Gleichzeitig wurde das Bewusstsein von anderen wichtigen Traditionen etwas in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört eben auch die Tatsache, dass Kyrill und Method die kyrillische Schrift zunächst nach Großmähren brachten und hierzulande das Fundament für die Bildung der slawischen Bevölkerung legten. Erst ihre Schüler gingen von hier nach Bulgarien und dann weiter nach Russland. Somit lag die kyrillische Schrift den heutigen Sprachen aller slawischen Völker zugrunde.
Neben der kulturellen Bedeutung sieht Králík aber noch eine weitere Dimension von Kirill und Methods Wirken in Großmähren.
Am wichtigsten ist wohl, dass sie auch Toleranz symbolisiert haben. Ihre Mission wurde sowohl von der byzantinischen Führungsspitze in Konstantinopel als auch vom Oberhaupt der katholischen Kirche, dem Papst in Rom, gebilligt. Diese zwei machtpolitischen Zentren haben sich damals ansonsten nicht sonderlich gut verstanden. Dennoch waren sie sich einig, dass die Heilige Schrift und der Gottesdienst in Altkirchenslawisch für das slawische Volk Großmährens wichtig sein.
Beim Festival in Kremsier werden unter anderem eine Ausstellung orthodoxer Ikonenbilder aus Bulgarien gezeigt. Eine Ausstellung mit Bildern, die durch die slawische Schrift Glagolica inspiriert wurde, sowie der russische Film Andrei Rublev über den bekannten gleichnamigen Ikonenmaler des 15. Jahrhunderts. Außerdem tritt die Bohuslav Martinov-Philharmonie aus dem südmährischen Zlin gemeinsam mit dem Volksmusikensemble Hradištan auf, nur um einige Programmpunkte zu nennen. Das Festival findet gerade an diesem Wochenende unter der Schirmherrschaft von fast allen slawischen Ländern statt. Die Veranstalter wollen mit dem ersten Jahrgang eine neue Tradition begründen, um auch die Kontakte zwischen den slawischen Völkern wieder zu beleben. Die nächsten Tage der slawischen Kulturbildung sind bereits jetzt beschlossene Sache und sollen vom 23. bis zum 25. Mai 2014 wieder in Kremsier stattfinden.
Čekal jsem, čekal, do mého přivolá. Volal jsem sokole, sokole. Vrať se mi zpět. Bez test. By si se mi nelíbil svět.
Kirill und Method werden sich demnächst auch als Helden einer vierteiligen Filmserie vorstellen, die ihre Schöpfer als ein Dokudrama bezeichnen. Inspirationen dafür holte sich der Filmstab um Regisseur Peter Nikolaev bei ähnlichen Produktionen der BBC. Die erste Folge strahlt das tschechische Fernsehen am 5. Juli aus. Dies ist offiziell der Tag der Slawenapostel Kirill und Method und zugleich tschechischer Staatsfeiertag. Nikolaevs Filmcrew arbeitet zudem derzeit an einem historischen Spielfilm mit denselben Protagonisten, der im Herbst dieses Jahres seine Kinopremiere haben wird. Die Dreharbeiten zu beiden Filmproduktionen bezeichnete der Regisseur als sehr anspruchsvoll. Sie fanden unter der Aufsicht von Historikern zum Großteil im Archäologischen Freilichtmuseum von Modra bei Velehrad statt und einige Filmaufnahmen entstanden aber auch in Zypern, wo die Filmemacher eine authentische Umgebung mit historischen Baudenkmälern fanden. Die Nachbearbeitung erfolgte im Filmatelier. Die Handlung des Streifens folgt den beiden Brüdern auf ihrem mühseligen Weg aus Konstantinopel in das Heidenland Großmähren, wo sie einen dramatischen Kampf um die Durchsetzung des Christentums ausfechten mussten. Denn die Einführung der slawischen Liturgie stößt bei den Machthabern und Priestern dann aus dem Ostfrankenreich auf Widerstand und das hat letztlich fatale Folgen. Der Film endet nach dem Tod von Kirill und Method wahrheitsgetreu mit der Vernichtung eines Teils ihres literarischen Nachlasses durch ihre Feinde. Alle ihre Schüler werden aus dem Land vertrieben.
Co to děláte? To nesmíte! Musí nás potrestají!
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 25. Mai 2013. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.